Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Es ist aussichtslos, mit menschlicher Power gegen Hate Speech im Netz vorzugehen. Diese Erkenntnis hat die Entwicklung von entsprechenden Filtern beschleunigt. KI übernimmt da eine wichtige Funktion, die das Netz zum Beispiel mit bestimmten Keywords absucht. Wörter, deren Verwendung nach deutschem Recht strafbar sind, damit Opfer nicht mehr auf sich selbst gestellt sind. Ein Startup hat nun eine Software entwickelt, die genau so arbeitet. Schauen wir gleich drauf hier in Medias Res. Aber wir beginnen mit feiernden Fußballfans. Feiernde Fußballfans in Algerien waren es, die Videos bei Telegram gezeigt haben, heute vor einem Jahr. Weltweit populär wurden diese Videos aber nicht als das, was sie sind, sondern als das, wofür sie ausgegeben wurden. Unter einem der Videos stand Gaza heute Abend nach israelischen Angriffen. Ja, und da bekommen die Böllerschüsse zum Beispiel in den Videos eine völlig andere Wirkung. Das ist nur eine von zigtausenden Desinformationskampagnen nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Und vor den Wirkungen solcher Kampagnen haben Expertinnen und Experten eindringlich gewarnt. Ist diese Wirkung nun eingetreten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Kim Stoller gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Internationalen Instituts für Bildung, Sozial- und Antisemitismusforschung. Und ich habe sie nach den Mitteln gefragt, mit denen die Urheber von Falschinformationen nach dem Überfall der Hamas im Netz vorgegangen sind.
Wir können da drei Aspekte unterscheiden. Zum einen die Arten der Falschinformationen, dass zum Beispiel bestimmte Inhalte erfunden werden. Ein bekanntes Beispiel, was insbesondere auf TikTok sehr präsent war, war, dass die arabische Welt oder die Türkei in Krieg gegen Israel ziehen würde, was natürlich nicht der Realität entsprach. Dort hat man dann künstlich produzierte Videos gesehen, Armeen, die aufmarschieren oder ähnliches. Ein weiterer Aspekt ist die Verwendung von Videos, wo Videos hauptsächlich genutzt werden, entweder gefälschte oder aus dem Kontext gerissene Aufnahmen und dadurch falsche Behauptungen untermauert wurden. Und ein nochmal weiterer Aspekt sind Hashtags, bestimmte Hashtag-Kampagnen, wie beispielsweise Al-Aqsa-Flood, also der Sturm auf Al-Aqsa, was das unmittelbare Narrativ der Hamas war, dass es um die Verteidigung der Al-Aqsa-Moschee gehen würde. Und dieses Narrativ und die Hashtags sind sehr lange auf den sozialen Plattformen nach wie vor abrufbar gewesen.
Ja, wenn wir mal da bleiben, den Abrufzahlen und vor allem die Dauer, wie lange solche Hashtags abrufbar waren. Diese ganzen Kampagnen haben ja insgesamt darauf abgezielt, Unterstützung für die Hamas zu gewinnen und gegen Israel zu mobilisieren. Und diese Haltung, die gibt es ja in der Bevölkerung ja nun auch unter anderem. Würden Sie also sagen, dass diese Desinformationskampagnen erfolgreich sind?
Ja und nein. Zum einen, wie Sie richtig sagen, können so Desinformationskampagnen einen Resonanzkörper für schon bestehende Einstellungen bieten. Auf der anderen Ebene können sie durch eine bestimmte Emotionalisierung, wenn beispielsweise getötete Kinder gezeigt werden oder schwer Verwundete oder brutales Vorgehen, können die eine Emotionalisierung vornehmen, die Effekte zeitigt, die vorher gar nicht da waren, können dann für Aggressionen Trigger sein, die dann auch auf der Straße ausgelebt werden.
Und da sind wir schon an dem Punkt, wo wir uns aus dem sozialen Medium-Raum wegbewegen. Und Sie haben nämlich die Straße angesprochen. Das heißt, die Effekte, die in den sozialen Medien da ausgelöst werden durch Desinformationskampagnen, die manifestieren sich quasi dann also auf der Straße auch.
Das ist richtig. Die Dynamiken auf den sozialen Medien wirken mobilisierend auf die Straße. Das ist zum einen durch Live-Übertragungen von Demonstrationen, Kundgebungen, Straßenprotesten oder auch Straßenschlachten mit der Polizei. Auf der anderen Ebene gibt es auch einen Zusammenhang, dass die internationalen Strukturen, sei es nun aus der Muslimbrüderschaft, sei es nun Hamas oder terroristische Organisationen wie die PFLP, schon seit Jahren Kampagnen auf sozialen Medien fahren, die dann auch in diesem Kontext bei einem bewaffneten Konflikt Trigger für die Straße dann auslösen. Und gleichzeitig werden sie auch von den entsprechenden Strukturen auf der Straße dann organisiert.
Gibt es da eigentlich Unterschiede, was den internationalen Vergleich betrifft? Also soziale Medien agieren ja eigentlich weltweit, aber kann man da sich auf den deutschsprachigen Online-Raum oder auch realen Raum fokussieren? Gibt es da Unterschiede zum Rest der Welt? Wie ausgeprägt diese Kampagnen dann auch Erfolg zeigen?
Ja, wir sehen Unterschiede. Das hat zwei Gründe. Auf der einen Ebene ist, wie das Messaging vonstatten geht. Wir haben teilweise in Deutschland ein sehr radikales Messaging, auf Deutsch auch vorgetragen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir nochmal eine andere Sensibilität als beispielsweise im arabischen Kontext. Im arabischen Kontext ist es häufig so, dass direkte Aufrufe zum Töten von Jüdinnen und Juden massiv stattfinden und die dann auch teilweise von den Plattformen viel weniger gelöscht werden, weil sie nicht gemeldet werden, weil die Algorithmen nicht so programmiert wurden und es insofern zwei Diskursräume gibt. Es gibt einen deutschsprachigen Diskursraum auf den sozialen Medien und es gibt einen arabischsprachigen oder türkischsprachigen Diskursraum auf den sozialen Medien mit einer noch mal viel größeren Radikalität.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass in erster Linie natürlich die Betreiber der sozialen Plattformen da auch eine Verantwortung haben, solche Inhalte dann zu entfernen. Wenn das nicht der Fall ist, was glauben Sie, kann da Abhilfe schaffen? Das Verifizieren von Angriffen, das benötigt ja Zeit, das Verbreiten von einer Falschmeldung nur wenige Sekunden. Und Akteure nutzen dann eben diese Informationslücke, die durch diese ja sich schnell überschlagenden Geschehnisse entstehen. Kann vielleicht zum Beispiel KI da möglicherweise in Zukunft helfen, diese falschen Informationen schnell zu entlarven und dann auch ja, zu entfernen?
KI kann definitiv helfen, Falschmeldungen zu entfernen. Schon heute werden Algorithmen und Modelle angewandt, um bestimmte Sachen zu identifizieren, ob das inhaltlich richtig oder falsche Sachen sind oder ob das bestimmte Hasspropaganda oder Influence-Kampagnen sind. Und es ist natürlich auch immer eine gewisse Entscheidung, sowohl der Plattform, aber auch der Gesetzgeber, wie viel Raum was haben darf. Darf beispielsweise behauptet werden, dass alle möglichen Armeen Israel angreifen, was einfach falsch ist. Oder soll sowas entfernt werden? Neben der Entfernung gibt es natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die Reichweite von entsprechenden Posts einzuschränken, dass zum Beispiel hasserfüllte Beiträge weniger große Reichweite bekommen.
Frau Stoller, letzte Frage, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier ein Medienmagazin sind. Wenn man nichts mehr glauben kann, und da rufen ja tatsächlich auch einige Kritikerinnen und Kritiker mittlerweile zu auf, glaubt nichts mehr, was ihr im Netz seht. Wenn man aber nichts mehr glauben kann, dann stimmen ja auch die, ich sag mal, die echten Videos nicht mehr. Und dann werden die Augenzeugenberichte zum Beispiel von Korrespondentinnen und Korrespondenten auch in Frage gestellt und nicht mehr geglaubt. Wie sehen Sie dieses Dilemma?
Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Dilemma. Wir haben im deutschsprachigen Raum beispielsweise Personen, die recht viel Hass und Falschinformationen verbreiten und schon bereits eine größere Reichweite haben als von relativ finanzintensiven Nachrichtensendern. Das ist natürlich die Konkurrenz heute. Und die Frage ist schon, inwiefern gesetzgeberisch reguliert werden kann oder sollte, dass falsche Informationen einfach nicht behauptet werden darf. Weil ohne eine Art von Accountability, also dass man dafür gerade stehen muss, was man behauptet, wird man in der Zukunft nur noch viele Diskurse haben. Und wir wissen aus der Geschichte, dass wenn Wahrheit und Nichtwahrheit unmittelbar miteinander konkurrieren müssen, im Zweifelsfall auch die Unwahrheit ausgewählt wird und die Leute dann Hass und Hetze eher glauben als richtigen Informationen.
Kim Stoller, Vorsitzende des Internationalen Instituts für Bildung, Sozial- und Antisemitismusforschung. Frau Stoller, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch meinerseits.
Deutschlandfunk Medias Res hier. Ja, knüpfen wir mal ans Thema was KI leisten kann im Netz, nicht im Bereich Desinformation, sondern im Bereich Hass. Ist ja längst Standard der Elterninformationsabend an weiterführenden Schulen, Hass und Hetze im Netz und der Umgang damit. Und längst hat auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einen Leitfaden veröffentlicht, was zu tun ist, wenn im Internet Grenzen überschritten werden. In diesem Leitfaden wird deutlich, wie ausgeprägt und zerstörerisch dieser Hass ist, aber es wird auch klar, dass das Netz eben kein rechtsfreier Raum ist und es Mittel gibt, gegen Hate Speech vorzugehen. Und dabei behilflich sein könnte das Startup So Done, das mit Hilfe von KI Kommentare im Netz filtert und im Zweifel meldet. Melvin Schwertl berichtet.
Hass im Internet hat viele Gesichter. Beleidigungen, diskriminierende Ideologien und Anfeindungen. Theresa Koch macht damit täglich Erfahrungen als Social Media Managerin der Grünen Köln.
Also so Phrasen kommen auf jeden Fall immer wieder. Genauso, das sind diese Kommentare, die sind eher polemisch, greifen auch nicht irgendwie die Inhalte auf, sondern gehen immer gegen die Partei selbst oder gegen die WählerInnen.
Strafrechtliche Anzeigen hat Theresa Koch noch nicht gemacht. Doch keine andere Partei wird so stark angefeindet wie das Bündnis 90 Die Grünen. Doch auch parteiübergreifend zeigt sich, der Hass nimmt zu. Nach Angaben der Bundesregierung sind die Angriffe auf Politiker auf knapp 2.800 im Jahr gestiegen. Und das sind nur die bekannt gewordenen Fälle. Vor der physischen Gewalt steht aber oft die Hetze im Internet.
Hass im Netz ist ein Massenphänomen. Und die Durchsetzung ist sehr viel langsamer als der neue Hass, der dort auf die Plattformen kommt. Hass im Netz wird auch verfolgt, auch strafrechtlich. Das dauert aber teilweise sehr lange,
sagt Karl Nikolaus Peiffer. Er ist Direktor des Instituts für Medienrecht und Kommunikationsrecht an der Universität zu Köln. Er meint, dass sich die Täter sehr sicher fühlen, weil sie kaum mit Konsequenzen für ihr Handeln rechnen müssen. So Done möchte dieses Problem angehen und den Opfern Schutz bieten. Das Startup wurde vor 2 Jahren von der Vorsitzenden der Jungen Liberalen Franziska Brandmann, dem Datenwissenschaftler Marcel Schliebs und dem Anwalt Alexander Brockmeier gegründet und letzte Woche für die Allgemeinheit zugänglich gemacht. Auch Privatpersonen können nun einzelne Hasskommentare bei So Done bearbeiten lassen. Gesetzesbrüche seien ein systematisches Problem und künstliche Intelligenz stelle die systematische Lösung dar. Das oberste Ziel sei, den Rechtsstaat zu verteidigen, meint die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und Gründerin Franziska Brandmann.
Wir möchten in einer Welt leben, in der Menschen, die sich öffentlich zu Wort melden, nicht mehr davon ausgehen müssen, dass, wenn jemand das nicht gefällt, was sie sagen, sie massenhaft beleidigt und verleumdet und bedroht werden.
Konkret arbeitet So Done mit einem KI-gestützten System, mit dem Kommentare, die strafrechtlich auffällig sind, herausgefiltert und zur Anzeige gebracht werden. Zunächst werden Screenshots von den potenziell relevanten Kommentaren gemacht. Diese werden dann von einer künstlichen Intelligenz ausgewertet. Die Bewertung basiert auf manuell eingetragenen Daten und öffentlich zugänglichen Kommentaren von zum Beispiel X, ehemals Twitter. Die vorbewerteten Kommentare werden dann von einer juristisch geschulten Person analysiert. Über eine juristische Partnerkanzlei, genannt So Done Legal, kann dann eine Anzeige gestellt werden. Wird eine Geldentschädigung fällig, teilen sich Klient und Unternehmen die Summe. Hinzu kommt, dass die Kanzlei die Löschung des Beitrags und eine Unterlassungserklärung vom Täter fordert. Karl Nikolaus Peiffer warnt allerdings davor, der KI zu viel Verantwortung zu übertragen.
KI kann also nur ein Hilfsmittel sein, um sozusagen den Stapel an Fällen zu sortieren. Linke Seite vermutlich rechtswidrig, rechte Seite vermutlich rechtmäßig. Und dann aber, wenn wir die nächste Reaktion zeigen, strafrechtliches Urteil oder auch ein Schadensersatzurteil, dann muss ein Mensch natürlich schon auf den Fall schauen.
Für die Social Media Managerin Theresa Koch von den Kölner Grünen würde die erste Hilfe durch KI allerdings schon Sinn machen.
Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Hass im Internet ernster genommen wird, dass Kommentare, die grenzüberschreitend sind, auch gelöscht werden von der Plattform aus und dann auch strafrechtlich verfolgt werden, weil das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum.
Melvin Schwertl berichtete über das Startup So Done. stelle Ihnen nun die Arbeit des lokalen Online-Magazins Carla, also Carla in Konstanz am Bodensee vor. Freie und unabhängige Berichterstattung ist das Ziel der Kolleginnen und Kollegen. Berichterstattung abseits der tagesaktuellen Schlagzeilen, eigene Recherchen statt Chronistenpflicht. Ja, aber schwierig wird es immer bei solchen Projekten, wenn es um die Finanzierung geht. Sponsoren sind natürlich erwünscht, aber die sollen auch das Vertrauen in die Unabhängigkeit nicht trüben. Wie das gelingen kann im Lokaljournalismus und insbesondere bei Carla, das hat sich Thomas Wagner erklären lassen.
Wir haben uns überlegt, dass wir euch 10 Minuten geben, dass ihr in so Dreier-Vierer-Gruppchen zusammenkommt.
In der Konstanzer Altstadt, im St. Johannen, einem früheren Kirchenbau mit großen Rundbogenfenstern und halligem Innenraum, sitzt ein Grüppchen bei Bier und Chips zusammen. Das Redaktionsteam und die Fans des lokalen Online-Magazins Carla.
Für mich war Carla auch ein Stück weit Medienvielfalt und ein Korrektiv, also eine Ergänzung zu dem, was es an redaktionellem Angebot bisher gab.
Ein bisschen Wehmut schimmert durch, als sich die Anwesenden in dem kleinen Saal an die frühere Carla erinnern. Jenes lokale Online-Magazin, das vor gut 2 Jahren erstmals erschien und Ende 2023 das Erscheinen auch schon wieder einstellen musste. Der Grund? Es fehlte am notwendigen Geld. Stiftungen, auf die man gehofft hatte, gaben sich finanziell zugeknüpft. Die über 1000 Bezahlabos reichten nicht aus. Dann die Rettung im letzten Augenblick, die Deutsche Postcode-Lotterie, die nach eigenen Angaben 30% ihrer Einnahmen in gemeinnützige Projekte investiert, überwies für das laufende Jahr 100.000 Euro an Carla. Und so stellte sich das Team dann auch neu auf.
Ihr seht hier quasi die aktuelle Mannschaft von Carla. Und wir machen ganz viele verschiedene Sachen.
Die Journalistin Pauline Tillmann ist die neue Geschäftsführerin. Sie stellt sich das Konzept wie folgt vor. So um die 3 Hintergrundartikel über Themen aus Konstanz werden pro Woche veröffentlicht. Hinzu kommen spezielle Newsletter zu Spartenthemen wie beispielsweise Familie und Migration. Ganz wichtig aber, Carla sucht die direkte Begegnung mit den Konstanzerinnen und Konstanzern.
Meine Hauptaufgabe ist Carla im Quartier und da verbindet sich Teilhabe mit Journalismus.
So Sophie Tichonenko vom neuen dreiköpfigen Carla-Team.
Ich habe eine offene Sprechstunde, wo Menschen hinkommen können mit ihrem Thema und dann begleite ich sie darin, journalistische Inhalte daraus zu entwickeln und Artikel zu schreiben zum Beispiel.
Auch Bürgerinnen und Bürger sind demnach aufgerufen, hier mitzuschreiben zu allen Themen, die sie bewegen. Dazu sollen die sozialen Netzwerke gezielter und verstärkt bespielt werden, so Pauline Tillmann in ihrer Präsentation.
Da freuen wir uns sehr. Hallo, das gerne noch dazukommen. Wir haben hier noch ein paar.
Immer wieder finden an diesem Abend Carla-Interessierte den Weg in St. Johann. Kein Zufall.
Heute haben wir unsere Mitgliederkampagne gestartet und unser Ziel ist, bis Ende des Jahres 300 Mitglieder zu gewinnen.
Erklärt Pauline Tillmann. Aus den Abonnenten von einst werden Mitglieder. Das bindet die Fangemeinde stärker an das Magazin und für den fälligen Mitgliedsbeitrag von 10 Euro pro Monat erhalten die Mitglieder nicht nur Zugang zu Exklusivbeiträgen, sie werden zudem zu Veranstaltungen und Gesprächsrunden eingeladen. Damit wird aus dem Online-Magazin eine Art Großfamilie mit monatlichem Solidarbeitrag und der soll zukünftig eine stabile Säule in der Finanzierung bilden. Aus 300 Mitgliedern bis Ende des Jahres sollen es in 2 Jahren 1.200 werden, die jeden Monat für lokalen Journalismus plus Events und Gemeinschaftsgefühl zahlen.
Ich glaube, man sollte Carla als Ergänzung sehen, die die Medienlandschaft in Bewegung bringen kann.
Winfried Kropp ist einer der Mitglieder, die schon im vergangenen Jahr für Carla gezahlt haben und jetzt wieder dabei sind. Das Land brauche mediale Vielfalt, auch für den Erhalt der Demokratie. Carla will im Wettbewerb mit den Tageszeitungen versuchen, mehr Recherchezeit zu investieren.
Es gab eine Geschichte, die wir gemeinsam mit Korrektiv lokal recherchiert haben. Da ging es um die Gelder, die bei Strafverfahren verhängt werden. Also sozusagen, wenn Verfahren auf Bewährung oder gegen Geldauflagen eingestellt werden, was passiert mit dem Geld? Und da haben wir recherchiert, an welche Vereine das vor Ort ging und ob es möglicherweise Kontakte zu den Richtern gab, die diese Gelder besprochen haben.
Michael Lundstroth, Carla-Mann der ersten Stunde, hat das Online-Magazin seinerzeit mitbegründet und arbeitet nun als freier Autor weiterhin mit. Ganz bewusst in Konstanz, einer 86.000 Einwohnerstadt, in der mit dem Südkurier nur eine einzige regionale Tageszeitung erscheint. Deswegen glaubt Lünstroth auch fest daran.
Das ist sowas wie Carla braucht in Konstanz, dass es die Nachfrage dazu auf jeden Fall gibt. Ein Wunsch nach einem ergänzenden Medium, das Teller auch tiefer bohrt und in die Geschichten tiefer reinguckt und auch aus verschiedenen Blickwinkeln.
Ob die Leserinnen und Leser in Konstanz diese Notwendigkeit auch sehen, zeigt sich in den nächsten Monaten. Nur mit genügend Mitgliedern, die zahlen wollen für lokale Hintergrundinformationen über ihre Heimat, wird Carla eine Zukunft haben.
Das Online-Magazin Carla in Konstanz am Bodensee. Thomas Wagner hat die Kolleginnen und Kollegen besucht. Information ist ja unser Anliegen hier im Deutschlandfunk, die Vermittlung von geprüften Fakten, von Perspektiven und Zusammenhängen. Das ist Anliegen des Journalismus insgesamt. Die Sprache ist dabei das Medium der Informationsvermittlung. Ja, und genau hier wird es etwas heikel, denn nicht selten, ziemlich oft sogar, sind Begriffe besetzt mit einem bestimmten inhaltlichen Spin, einer Aussage oder einer Haltung. Für Politikerinnen und Politiker ist gerade dieser Sprachspin oft hilfreich, wenn sie zum Beispiel Worte wie Messermänner benutzen oder Kollateralschäden oder gutes Kita-Gesetz. Aber Medien sollten da wesentlich vorsichtiger sein, denn manchmal steckt hinter Begriffen nicht nur eine politische Agenda, sie sind auch irreführend oder oft auch schlichtweg falsch. Dorothee Holz hatte ein Beispiel.
Medias res.
Eine Mehrheit der EU-Staaten hat sich für Strafzölle auf E-Autos aus China ausgesprochen.
Der Bundeskanzler hatte Anfang der Woche vor Strafzöllen gewarnt.
EU-Strafzölle.
Strafzölle.
Strafzölle.
Europäische Strafzölle.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Welche Überschrift sorgt für mehr Aufmerksamkeit? EU beschließt Strafzölle auf chinesische E-Autos oder EU beschließt Ausgleichszölle? Ganz klar, die Strafzölle, das verkauft sich besser. Darunter kann man sich doch was vorstellen. Der Begriff suggeriert, dass man damit jemanden bestrafen will, in diesem Fall China. Es ist also kein wertfreier Begriff. Das lässt sich schon daran ablesen, wer von Strafzöllen spricht. Die deutsche Autoindustrie und der Bundeskanzler. Denn Kanzler und Industrie befürchten einen Handelskonflikt und Gegenmaßnahmen zum Schaden der heimischen Industrie. Hier geht es aber gar nicht um Bestrafung, sondern um einen Ausgleich für unfairen Wettbewerb, weil China seine E-Autos mit Abermilliarden subventioniert. Ökonomen sprechen deshalb auch nicht von Straf-, sondern von Ausgleichszöllen. Ausgleichszölle, Zusatzzölle, das ist nicht so eingängig, wird aber dem komplexen Zusammenhang gerecht. Mit dem Begriff Strafzölle nimmt man letztendlich sogar China in Schutz. Gegen die Interessen der EU.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
In diesem Fall von Dorothee Holz hier in Medias Res. Italien ist Ehrengastland auf der Buchmesse in Frankfurt ab nächste Woche. Der Büchermarkt blickt schon mal Richtung Frankfurt, beziehungsweise blickt literarisch Richtung Italien. Gleich im Anschluss an diese Sendung kurz nach 16 Uhr nach den Nachrichten. Medias Res wie immer jederzeit im Netz. Abrufbar natürlich auch mit Ihrer Deutschlandfunk-App und eine Neuausgabe morgen ab 15.35 Uhr hier im Programm des Deutschlandfunks. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.